Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Und das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Bussard Tiam. Hi! Rolf Kauka, deutscher Comicproduzent und Verleger. Der galt einst als deutscher Walt Disney. Hat nämlich vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg Comics hier in Deutschland groß gemacht und ist mit seinem Imperium sehr reich geworden. Fix und Foxy oder Bussi Bär, wir kennen sie alle. Allerdings über sein Leben, über das wusste man bisher nicht so viel. Nun ist eine Biografie über ihn erschienen. Demnach war er überzeugter Nazi und hat auch diese Ideologie in seine Comics einfließen lassen. Und das Buch, das heißt Fürst der Füchse, geschrieben von Historiker und Autor Bodo Hechelhammer. Und ich habe mit ihm über sein Buch gesprochen und wollte natürlich erstmal von ihm wissen, da er ja selbst auch Fan dieser Comics war, ob er diese damals schon anders gelesen hat oder ob ihm dabei die Recherche als ehemaliger Historiker des Bundesnachrichtendienstes ihm dabei geholfen hat, in dieses dunkle Kapitel von Kauka zu schauen.
Na, in der Tat bin ich über eine Recherche zu einem anderen Buch zu dem Thema gekommen. Das Geheimobjekt Pullach heißt es. Und dabei habe ich auch mit der Ehefrau des zweiten Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Wessel, gesprochen. Und da wusste ich dann auch auf einmal, dass einer der engsten Freunde von dem BND-Präsidenten Wessel Rolf Kauka war. Und das fand ich eben sehr spannend, dass sozusagen ein Geheimdienst im Chef mit dem bekanntesten Comicproduzenten eng befreundet ist. Wenn man das noch geografisch kennt, ein bisschen München, da ist sozusagen Pullach, da wo das alte Hauptquartier des BND ist und das Verlagsschloss in Grünwald, wirklich nicht weit entfernt, da fließt die Isar dazwischen. Und das fand ich spannend. Das lag ein paar Jahre zurück und irgendwann habe ich eben angefangen zu recherchieren und eben gemerkt, dass es über die Person, über die Persönlichkeit Rolf Kaukas eigentlich wenig gibt. Mehr haben sich alle beschäftigt mit der Comic-Geschichte, mit der Entwicklung der einzelnen Comic-Zeitschriften, aber über ihn selbst gab es erstaunlich wenig. Also so bekannt er gerade in den 50er, 60er, 70ern war, umso nebulöser ist im Grunde sein ganzes Leben gewesen. Das findet man natürlich dann sehr spannend. Man fängt an zu graben und merkt, da gibt es eigentlich sehr wenig.
Ja.
Und es gibt vieles Widersprüchliches. Einige Sachen sind auch falsch sozusagen oder gelogen. Und das ist dann das Spannende. Und da musste man dann viel recherchieren, in unterschiedlichen Archiven immer nur so kleine Stückchen ausgraben und vor allen Dingen mit vielen, vielen Zeitzeugen sprechen.
Ja, das ist das Interessante. Also ich meine, natürlich ist es auch irgendwie ihre Expertise, diese detektivische, investigative, journalistische Arbeit wahrscheinlich.
Oh, das höre ich gerne, journalistische Arbeit. Vielen Dank.
Ja, ich meine, es gab ja tatsächlich eine angefangene Autobiografie, die verschollen ist.
Ja.
Wenn man jetzt in Ihrem Buch liest, dann fällt auf, dass sie sehr detailreich ist. Sie haben gerade schon angedeutet, Sie haben auch mit Zeitzeugen gesprochen. Wie sind Sie an die ganzen Quellen, an die Informationen gekommen?
Naja, mit den Archiven ist es einfach. Da fängt man irgendwo an und fragt eigentlich jede mögliche Archiveinheit irgendwie an, ob dazu zu einem Namen, zum Thema irgendwelche Informationen sind. Dann gibt es entweder ein paar Signaturen, ein paar Seiten oder halt nichts. Mit den Zeitzeugen ist es ein bisschen komplexer. Da muss man eben Vertrauen gewinnen. Das heißt, dass man irgendwie garantiert überzeugend auftritt, dass man neutral herangeht, dass man eigentlich keine böse Absichten hat. Und das war vor allen Dingen wichtig gegenüber der Familie Kauka, gegenüber der Witwe Alexandra Kauka, der ich viel zu verdanken habe, weil sie mir sehr viel auch Privates erzählt hat oder auch den Töchtern. Und dabei ist eben auch herausgekommen bei den vielen, vielen Zeitzeugen, also ehemalige Redakteure, Freundeskreise, Anwalt von ihm, Ärzte von ihm, Trainer, er hat ja im Pferdestall auch besessen zum Beispiel, dass es sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Also wirklich, er polarisierte offenbar. Das soll heißen, man war entweder ein ganz großer Fan von ihm, konnte seine Loyalität loben, oder man hat ihn sehr stark abgelehnt und ihn sehr negativ beschrieben. Auch wieder sehr, sehr spannend. Ich sagte ihm immer, eine sehr schillernde Persönlichkeit.
Ja, er hat ja auch selbst sozusagen seine Biografie, wenn man so möchte, verfälscht, beziehungsweise eine Legende geschaffen von sich. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn es die Perspektive der Familie ist, dann ist sie durchaus eine andere als wahrscheinlich von fremden Menschen, die ihn, also oder Bekannten, die ihn etwas näher kann, oder?
Natürlich, auch das kann man gar nicht als Vorwurf sozusagen konstruieren, weil wenn ich jetzt über mein Leben sozusagen erzähle, dann hätte ich bestimmt auch anders erzählt in jüngeren Jahren als möglicherweise in älteren Jahren. Und wenn man gute Freunde fragt, erzählen sie Geschichten auch wieder anders. Und wenn man nicht so gute Freunde fragt, bestimmt ein ganz anderer. Also das ist ganz normal. Mhm. Und natürlich ist er dann auch, vielleicht ist das Thema größer, auch eine typische Deutsch-Deutsche. Er ist ja in Ostdeutschland geboren, dann quasi Wahlmünchner geworden, dann später in den 80er Jahren der US-Bürger geworden, obwohl Amerika eigentlich abgelehnt hat. Also alles ein bisschen quer, muss man dann eben verstehen. Aber vielleicht auch typisch, weil er gerade in der Nachkriegszeit doch sein Leben ein bisschen anders erzählt hat und eingeordnet hat, wie so viele anderen auch. Also deswegen, das war vielleicht auch typisch, ohne ihn jetzt dabei entschulden zu wollen. Mhm. Also eine typisch deutsch-deutsche Geschichte möglicherweise.
Was ich auch interessant finde, ein unsympathischer Mensch ist ja nicht gleich ein Nazi, aber offenbar war er tatsächlich schon seit seiner Kindheit ein Nazi. Und da frage ich mich, wie er so lange geschafft hat, diese Ideologie zu verstecken und gleichzeitig auch dann diese große Karriere in der Bundesrepublik aufbauen konnte.
Also das eine ist, was mir wichtig ist, wirklich auch, das ist eine Art Diskussion, kann man in dem Sinn ein Kulturschaffenden von dem, was er geschaffen hat, eigentlich trennen. Also Persönlichkeit, Vergangenheit mit dem, was er geleistet hat.
Der Klassiker, den Künstler vom Werk.
Genau, das ist eine komplexe Frage, jetzt eben mal auf dem Comic-Milieu oder im Comic-Bereich eben mal angelegt. Und es gab ja schon in den 60er, 70ern sind ja mit den Asterix-Übersetzungen, also es war immer wieder schon ein sehr frühes Thema, seine nationale Gesinnung, seine nationalistische Gesinnung. Und da war auch immer der Tenor mit vielen Fragezeichen, da wurde er falsch verstanden, das hat er nicht so gemeint. Also waren immer diejenigen, die auch über sein Werk auch ihn als Person verteidigt haben wollen. In gewisser Weise kann man das nicht mehr ganz so aufrechterhalten mit den Recherchen. Die Frage ist dann auch jetzt, wie man das deuten muss. Also er war ganz klar natürlich geprägt, wie so viele, durch die Hitlerjugend da überzeugt Funktionär geworden. Das Interessante, was mir aufgefallen ist, es hat ihn damals schon Spaß gemacht, quasi jüngere Jugendliche zu erziehen, genau so die Zielgruppe, die er dann später mit seinen Comics sich vorgenommen hat. Mhm. Und das ist ihm wieder so ein bisschen so eine Art Konstante gewesen. Also in dem Sinn mit einem sehr starken Zeigefinger der Erziehung, mhm, sozusagen von seiner eigenen Jugend über seine Sozialisierungszeit im Dritten Reich dann bis in der Nachkriegszeit oder in der frühen Bundesrepublik. Das ist so eine Art Konstante. Natürlich, wie so viele, ist man nationalsozialistisch einfach geprägt gewesen. Er war ein begeisterter Soldat, Berufsoffizier, hat mehrere Schlachten und Fronten mitgemacht, jetzt ohne enthusiastisch dabei zu sein. Er hat ganz schreckliche Dinge erlebt, ganz schreckliche Dinge auch mitverantwortet. Da ging es ums Überleben. Das hat er natürlich mit hineintransportiert und hat seine Persönlichkeit extrem geformt. Und wieder sehr reizvoll, wie kann so ein Mensch, so ein soldatisch geprägte Person, denn wieder so kulturschaffend sein mit Comics für Kinder und Jugendlichen.
Haben Sie da vielleicht noch ein Beispiel? Also es würde mich tatsächlich interessieren, wie sich diese NS-Ideologie und seine politische Haltung in den Comics konkret wiedergespiegelt hat.
Seine Idee war einerseits also von der NS-Ideologie hin zu einem sehr überzeugten kalten Krieger, der zum Beispiel den Osten, der Russland ablehnt, der die DDR ablehnt. Das sind sozusagen Auswüchse. Nationalistische Elemente waren zum Beispiel immer wieder in bestimmten Heften, hat er ja Grußworte geschrieben oder in Weihnachtsausgaben, was auch bekannt seit vielen Jahren ist, war eben der Punkt, dass er denn einmal über die armen in Spandau einsitzenden Kriegsgefangenen oder noch geredet hat und da saß dann nur noch Rudolf Hess und das war alles andere als ein unschuldig einsitzender, das war also typisch
Politiker bei der NSDAP.
Ja, Stellvertreter Hitlers, mhm, und einer zu dem Zeitpunkt gerade hat man die letzten vorher aus Spandau entlassen und dann gab es halt eine große Bewegung auch, die sich für Rudolf Hess eingesetzt hat und so eine klare politische Botschaft, eine ganz klare rechtsausgelegte Botschaft in einem Vorwort für eine Weihnachtsausgabe für ein Comic-Magazin zu bringen, das ist natürlich schon was Besonderes immer.
Aber wenn das dann doch anscheinend so viele Menschen aus der Bevölkerung oder auch andere, Politiker, Journalisten, Wissenschaftler nicht stutzig gemacht hat, muss man dann dazu auch sagen, dass es tatsächlich vielleicht auch da noch nicht richtig das Bewusstsein gab, die Entnazifizierung nicht in diesen Kreisen stattgefunden hat?
Naja, das wäre jetzt mit falschen Lorbeeren sich schmücken. Das ist schon damals aufgefallen. Es gab immer wieder diesen Diskurs. Also den habe ich jetzt nicht erstmalig neu entdeckt, sondern ich habe ihn einfach nur jetzt nochmal neu einordnen können, weil über seine Persönlichkeit und gerade über seine Zeit vor 45 im Grunde nichts bekannt war. Weil er die nie erzählt hat, auch in dem Kreise seiner Familie nicht. Und dann machen natürlich solche Geschichten, die dann zwar bekannt sind, aber nicht richtig eingeordnet werden können, die beleuchtet man eben nochmal neu und dann machen sie wieder doch Sinn. Also es bleibt bei ihm eben dieser große Spannungsbogen. Er hat ganz klar ab und zu solche Punkte gehabt, die sehr rechts angelegt waren und trotzdem ist er halt einer der großen Kulturschaffenden Deutschlands, die wiederum erstaunlicherweise sehr schlecht in Deutschland behandelt worden sind, weil es im Grunde keine Erinnerung gibt. Wir können jetzt noch nicht mal sagen, dass das eine bewusste Nichterinnerung war, aufgrund seiner möglicherweise umstrittenen Vergangenheit. Nein, das ist wieder auch eine besonders deutsche Geschichte.
Mhm. Da würde mich nochmal tatsächlich der Aspekt interessieren, wie er gearbeitet hat, wie seine Firma funktioniert hat. Also welchen Stellenwert hatten dort die ZeichnerInnen und die Kreativen? Haben auch die nichts bemerkt von dem Kauka, den wir jetzt heute von Ihnen und auch anderen kennen?
Naja, da muss man wieder unterscheiden. Ich habe natürlich keinen Überblick über 365 Tage und 24 Stunden. Also er war auch äußerst humorvoll und konnte natürlich auch ein guter Chef sein. Er konnte auch gerade in der Zeit, hat er natürlich die Freien und die Kreativen in gewisser Weise ausgenutzt, also wenig Rechte zugestanden und für wenig Geld arbeiten lassen. Aber immerhin konnten sie auch ihrer Profession nachgehen. Das hat er ja auch gemacht. Also ganz neue Wege beschritten und überhaupt Comics in Deutschland salonfähig und hoffähig gemacht. Das war ja die Zeit der 50er. Wo solche Comics als Schundhefte verpönt waren und man sie eher auf den Scheiterhaufen geworfen hat sozusagen. Also keine Bücherverbrennung, aber Comicverbrennung in gewisser Weise. Also da hat er ja Großes geschaffen. Und natürlich hat er deswegen auch der Titel darin angelehnt, sehr von oben nach unten ein ganz klassisches Chefverständnis seinen Verlag geleitet. Und er war aber auch sehr akribisch. Also mit allen, mit denen ich da direkt gesprochen habe, die haben zwar gesagt, der war da sehr streng und er hat den Kurs klar vorgegeben, aber er wusste auch, von was er spricht. Also es war jetzt nicht einer, der jetzt nur aus dem Leeren irgendwie was diktiert hat, sondern seine Überlegung und Überzeugung war, dass er im Grunde alles in der Hand haben möchte, weil nur er es im Grunde steuern kann.
Das klingt nach einem Narzissten. Er war ja auch relativ autoritär, ja. Hat gleichzeitig günstig in Jugoslawien produzieren lassen. Wie blicken Sie abschließend auf Kauka? Also Sie haben es ja gerade schon gesagt, deshalb auch der Buchtitel Fürst der Füchse. Haben Sie sich ambivalent dem Menschen zugewandt oder haben Sie eine ganz klare Haltung und sagen, eigentlich ein dunkles Kapitel eines Menschen, das jetzt endlich mehr in den Fokus der Gesellschaft gehört?
Ich habe mich schon öfters jetzt mit Biografien von Menschen beschäftigt, gerade in dieser Zeit, weil es sehr reizvoll ist. Und bin immer wieder zum Ergebnis denn gekommen, was maße ich mir eigentlich an, über das Leben von anderen Menschen denn zu urteilen. Das kann man fast gar nicht, weil das ist der Zeitkontext. Da stecken die Leute selbst drin, die vielleicht im Nachhinein ihre eigene Lebensentscheidung wieder schön oder vielleicht auch zu sehr kritisch betrachten. Ich finde es immer sehr interessant, so viel wie möglich, so genau wie möglich, so ausgewogen wie möglich zu recherchieren und darzustellen. In gewisser Weise neutral. Einzelne Aspekte muss man schon einordnen, gerade wenn es um Holocaust oder um das Dritte Reich geht oder wenn es um Rassismus oder solche Punkte geht. Da kann man die nicht ganz neutral darstellen. Aber im Grunde möchte ich den Rest soweit es geht, weil dann jeder Leser doch mit seinem eigenen Zugang die Geschichte jeweils anders interpretiert. Und so ein Leben kann man auch in gewisser Weise eben unterschiedlich interpretieren. Er hat mit Sicherheit eben, war es ein sehr konservativer Geist, der wie so viele vor 45 NS geprägt war, mit seiner Vergangenheit nicht brechen wollte, diese also auch rübertransportiert hat, damit offenkundig keine Probleme hatte. Und gleichzeitig, wenn man so etwas hört, war er einer der kreativsten Köpfe wohl gerade in dieser Zeit, der Unglaubliches auch an Kultur geschaffen hat, was leider nicht entsprechend gewürdigt hat. Und die Diskussion ist in gewisser Weise sehr eröffnet, wie man mit solchen schwierigen Charakteren, und das sind mal wieder besondere deutsche Charaktere, eigentlich umgehen kann oder umgehen muss.
Fürst der Füchse, das Leben des Rolf Kauka. So heißt das Buch von Historiker und Autor Bodo Hechelhammer. Erschienen im Langen Müller Verlag, kostet 25 Euro.